Ja, was für ein Fest Sabbat heute. Einen wunderschönen guten Morgen und was noch viel wichtiger ist, einen gesegneten Sabbat wünsche ich euch allen. Boldog Sombatot und Sabbat Ferichit. Ich habe euch heute eine Predigt mitgebracht, die über das Thema Glauben handelt. Glauben. Und wie könnte es anders sein, als dass wir mit Hebräer 11 anfangen? Und ich möchte euch bitten, aufzuschlagen, Hebräer Kapitel 11. Und doch möchte ich erstmal mit euch allein den ersten Vers betrachten. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Was bedeutet im Gegensatz dazu heute das Wort Glauben, wenn jemand sagt, ich glaube? Zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich glaube, dass wir morgen schönes Wetter haben, was aus der heutigen Perspektive absolut richtig ist. Wenn wir das sagen, dann sagen wir doch eigentlich nichts anderes, als dass die Wahrscheinlichkeit, dass etwas eintritt, größer ist, als dass sie nicht eintritt. Wir ordnen also dem, woran wir glauben, eine Wahrscheinlichkeit von zwischen 50 und 100% zu. Wenn wir dieses heutige Verständnis von dem Wort Glauben mal auf den Satz übertragen würden, ich glaube an Gott, dann hat das eigentlich schon eine agnostizistische Qualität. Aber wenn die Bibel vom Glauben spricht, dann tut sie das nicht in der heute gebräuchlichen Konnotation. Eben haben wir den Text gelesen, Hebräer 11, Vers 1. Jetzt wollen wir mal im Kontext die Verse 1 bis 3 nochmals zusammenlesen. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. In diesen wenigen Versen, allein schon in diesem ersten Vers, versucht jetzt der Schreiber des Hebräerbriefes eine Definition für den Glauben zu geben. Und das zugegeben ist eine große Herausforderung. Aber um diesen inhalts- und bedeutungsschweren Satz verständlich zu machen, nutzt er den Rest des Kapitels, um diese Definition anhand von Beispielen zu belegen und zu untermauern. Bevor wir uns aber den Beispielen widmen, wollen wir die Definition noch einmal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Die beiden Nomen, die hier verwendet werden, um den Glauben zu beschreiben, sind Beharren und Überzeugung. Beharren und Überzeugung. Und wenn wir die allein für sich schon betrachten, dann sehen wir, wenn die Bibel von Glauben spricht, dann handelt es sich nicht um eine bloße Wahrscheinlichkeitszuordnung. Eine Überzeugung von Tatsachen. Wenn wir diese Wortwahl des Schreibers bedenken, dann sehen wir, dass für ihn der Glaube mindestens genau den gleichen Stellenwert gehabt hat wie das Wissen, wenn nicht sogar einen noch höheren. Ein Beharren auf dem, was man hofft. Ein Beharren auf dem, was man hofft. Hier sehen wir deutlich, dass der Glaube nicht von Gefühlen und momentaner Lebenssituation abhängig ist. Der Glaube ist ein Beharren, was konstant bleibt, auch wenn die Gefühle Achterbahn fahren mögen. Das ist der Glaube. Der Glaube hat nach dieser biblischen Definition mehr den Charakter von etwas Bestimmtem, etwas Unverrückbarem, etwas Festem, was sich nicht ändert, aber auf keinen Fall etwas Launischem, etwas Abänderbarem. Glaube sollte auch für uns als Christen doch eigentlich das zentrale Thema sein, oder nicht? Denn die Bibel offenbart uns, dass es nichts gibt, was uns vor Gott annehmbar macht, mit einer Ausnahme: Glauben. Und das sehen wir nicht erst im Neuen Testament. Universale Wahrheit ist schon sehr früh in der Bibel niedergeschrieben. Wir sehen das zum Beispiel in 1. Mose 15, Vers 6. Dort heißt es: Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Anders ausgedrückt, das Einzige, was uns den Himmel zu öffnen vermag, ist der Glauben. Genau, der Glauben, bestimmte Artikel. Denn es gibt viele Arten zu glauben. Es gibt viele Menschen, die die unterschiedlichsten Dinge glauben, auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Aber es gibt den Glauben. Jakobus offenbart uns sogar in seinem Brief, im zweiten Kapitel, dass sogar die Dämonen glauben. Aber hilft es ihnen etwas? Sind sie deshalb gerettet? Sind sie nicht? Ist also jeder, der irgendwie oder irgendetwas glaubt, gerettet? Mitnichten. In Matthäus Kapitel 7, wenn ihr das mit mir aufschlagen wollt, da finden wir ein paar Verse, was Jesus dazu zu sagen hatte. Matthäus Kapitel 7 und dort die Verse 21 bis 23. Matthäus 7, 21 bis 23. Dort spricht Jesus: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Oder besser übersetzt, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Welche Traurigkeit in dieser Aussage Jesu mitschwingt, das können wir eigentlich nicht mal wirklich erahnen. Aber wir sehen deutlich, dass es die Möglichkeit gibt, im Werk des Herrn tätig zu sein, für Gott zu arbeiten, sogar große Dinge zu vollbringen und trotzdem des ewigen Lebens verlustig zu gehen. Warum? Weil man nicht im wahren biblischen Glauben steht. Weil man eine falsche Heilsgewissheit angenommen hat, die ihres Namens nicht wert war und die einen zum Schluss betrogen hat. Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, wie können wir sicher gehen, dass uns das nicht passiert? Ist das nicht eine berechtigte Frage, eine zentrale Frage? Wenn wir hineinschauen in 1. Timotheus Kapitel 4 und dort Vers 1. 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 1. Dann heißt es dort, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Interessant. Die Bibel warnt uns ausdrücklich, dass wir genau jetzt, in dieser Zeit, mehr als je zuvor, in dieser Gefahr stehen. Jeder von uns, jeder Einzelne. Wie wichtig ist es daher, dass wir verstehen, was die Bibel meint, wenn sie vom Glauben spricht. Es kann über Leben und Tod entscheiden. Zwei Verse möchte ich noch mit euch betrachten. Der eine steht in Römer 14, Vers 23. Dort heißt es, alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Und wenn man den Vers nimmt und den Umkehrschluss daraus bildet, dann heißt es, Glaube ist der einzige Weg aus der Sünde heraus. Es gibt keinen anderen Weg. Und in Hebräer 11, Vers 6 ist geschrieben, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Wir sehen also, der Glaube sollte eigentlich unser zentrales Interesse sein. Jesus hat mehrmals in Gleichnissen über den Glauben gesprochen. Es werden viele dazu einfallen. Eines möchte ich mit euch betrachten, in der Art, wie es in Lukas 8 niedergeschrieben ist. Lukas Kapitel 8 und doch die Verse 4 bis 8. Als nun eine große Menge zusammenkam und sie aus den Städten zu ihm zogen, sprach er in einem Gleichnis, der Sämann ging aus, um seinen Samen zu säen. Und als er säte, fiel etliches an den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Felsen. Und als es aufwuchs, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen die mit ihm aufwuchsen, erstickten es. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und wuchs auf und brachte hundertfältige Frucht. Und als er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und kurz nachdem er dieses Gleichnis erzählt hatte, musste er es dann erklären. Und dort sagt er in den Versen 11 und 12 Folgendes: Das Gleichnis aber bedeutet dies: Der Same ist das Wort Gottes. Die am Weg sind die, welche es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Aber wenn wir diesen Vers genau betrachten, woher kommt der Glaube? Der Glaube geht vom Wort Gottes aus. Jesus macht deutlich, eine intellektuelle Erkenntnis dieses Wortes reicht nicht aus. Ich kann meinetwegen die Bibel von vorne nach hinten und von hinten nach vorne rezitieren können, aber trotzdem verloren gehen. Was ist es denn, was sich mit dem Wort Gottes verbinden muss in unserem persönlichen Leben, damit wir errettet werden? Es ist der Glauben, der Glauben. Es reicht nicht, dass ich die Wahrheit weiß. Ich muss sie glauben. Aber was heißt es denn zu glauben? Was heißt es denn wirklich zu glauben? Heißt es nicht, dass meine Handlungen meine innere Überzeugung widerspiegeln? Dass das, woran ich glaube, auch in meinen Taten Ausdruck findet? Jakobus, lasst uns mal Jakobus aufschlagen. Er hat uns sehr viel zum Glauben zu sagen. Und ich möchte anfangen mit Jakobus Kapitel 1 und dort Vers 22. Und ihr könnt dann euren Finger im Jakobus drin halten, wir werden öfters noch zu ihm zurückkommen. Jakobus, Kapitel 1, Vers 22. Kennen wir bestimmt alle diesen Vers. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Wenn ich ein Hörer des Wortes bin, wenn ich überzeugt bin von der Richtigkeit dessen, aber das in meinem Leben keine Entsprechung findet, dann bin ich ein Betrüger. Und bevor ich alle andere betrüge, damit betrüge ich als erstes einmal mich selbst. Und Jakobus sagt uns, tut das nicht, seid Täter des Wortes. Aber lasst uns weiterschauen, was er zu sagen hat im zweiten Kapitel. Und dort die Verse 14 bis 17. Jakobus Kapitel 2, 14 bis 17. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an täglicher Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Jakobus benutzt hier ein anschauliches Beispiel, um seinen Lesern klarzumachen, was der Zusammenhang zwischen Glaube und Werke ist. Etwas, was in zwei Jahrtausenden Christenheit zu etlichen Konfusionen geführt hat zu allen Zeitaltern. Er versucht es hier mit einem praktischen Beispiel darzustellen. Und ich möchte nochmal basierend darauf ein praktisches Beispiel veranschaulichen, damit wir das vielleicht noch ein kleines bisschen besser nachempfinden können, was er eigentlich meint. Stellt euch einmal die folgende Situation vor. Ein Bruder oder eine Schwester hier aus der Gemeinde, die ihr seit Jahren und Tagen kennt, wird auf einmal obdachlos. Zum Beispiel durch eine Naturkatastrophe, völlig unverschuldet, auf einem Mal. Und dann trefft ihr diese Person im Gottesdienst, diesen Bruder, diese Schwester, und ihr feiert alle Gottesdienst zusammen. Und nachdem der Gottesdienst vorbei ist und man sich alle verabschieden, verabschiedet ihr auch diesen Bruder oder diese Schwester, schüttelt ihnen die Hände, ein Lächeln im Gesicht und sagt ihnen, gehe hin, wohne in Frieden. Stellt euch das mal vor. Diese Situation ist so skurril, dass wir uns das eigentlich gar nicht vorstellen können. Absurderweise gibt es aber haufenweise Menschen, die sich Christen nennen, die bei jeder Gelegenheit sagen, ich glaube. Aber wenn man in ihrem Leben die Werke des Glaubens sucht, dann sucht man vergeblich. Und ich sage euch, für Gott und die Engel ist das mindestens genauso grotesk wie diese kleine Analogie, die wir jetzt gerade gehört haben. Die Werke, die ein Mensch tut, geben Zeugnis davon, was in seinem Herzen ist, woran er wirklich glaubt, was ihm wirklich wichtig ist. Und es sind diese Werke, die wir tun, die im Gericht eines Tages objektiv bemessen werden und an deren beurteilt werden kann, was wirklich in meinem und in deinem Herzen gewesen ist. Und es ist eigentlich logisch, weil die Bibel sagt uns, dass niemand in unsere Herzen hineinschauen kann, außer Gott. Aber wenn dieses Endgericht stattfindet, Gott hat etliche andere Geschöpfe, die nicht gefallen sind, die nie in Sünde gefallen sind, die gar kein Bewusstsein davon haben, was es heißt, zu sündigen. Aber eins haben sie, haben gesehen, was mit denen passiert ist, die von Gott abgefallen sind und die gesündigt haben. Sie haben ihre besten Freunde verloren. Ein Drittel der Engel sind aus dem Himmel ausgeschlossen worden, wegen der Sünde. Und wenn wir jetzt in ihre Gesellschaft hinzustoßen wollen, dann braucht Gott aber ziemlich gute Argumente, um sie zu überzeugen, dass nicht derselbe Mist nochmal von vorne losgeht. Deshalb kann Gott nicht einfach nur sagen, ja, es passt alles, sondern er muss ihnen anhand der Werke im Gericht bezeugen, wenn wir den jetzt aufnehmen, der ist vertrauenswürdig. Jesus hat in ihm Gestalt gewonnen. Da sind wir auf der sicheren Seite. Wenn ich aber zu meinem Bruder sage, wohne in Frieden und ich kümmere mich aber nicht um ihn, dann bin ich ein Heuchler. Wenn ich sage, dass ich an die baldige Wiederkunft meines Erlösers glaube, aber mich auf dieses Ereignis nicht freue und auch nicht darauf vorbereite, dann bin ich kein Täter des Wortes, sondern nur ein Hörer, der sich selbst betrügt. Lasst uns mal hineinschauen in 2. Korinther Kapitel 7, Vers 1. 2. Korinther Kapitel 7, Vers 1. Dort heißt es, weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von ein bisschen Befleckung des Fleisches zu einem guten Maß der Heiligkeit in Gottesfurcht. So steht es nicht da. Paulus benutzt hier andere Worte. Aber Jakobus hat noch etwas ganz Wichtiges zum Glauben zu sagen. Ich habe euch ja gesagt, ihr müsst euren Finger in Jakobus drin behalten. Und das, was er jetzt sagen möchte, das ist so wichtig, dass er das direkt an den Anfang seines Briefes packt. Jakobus, Kapitel 1 und dort die Verse 2 bis 4. Jakobus, Kapitel 1, die Verse 2 bis 4. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn wir das betrachten, dann sehen wir als erstes, dass Glaube etwas ist, was nicht nur für sich allein steht, was einfach da ist, sondern etwas, was konsequent erprobt und bewährt werden muss. Er wird erprobt. Glaube kann auch wie ein Muskel beschrieben werden. Ellen White hat das einmal gemacht. Ein Muskel, der regelmäßig benutzt wird, behält seine Stärke und gewinnt sogar noch an Stärke dazu. Aber ein Muskel, der nicht benutzt wird, verkümmert und wird zuletzt nicht mehr fähig sein, überhaupt nur irgendeine Bewegung auszuführen. Und vor knapp 2 Jahren habe ich mir zum ersten Mal etwas gebrochen, nämlich das Schlüsselbein an der rechten Seite, und ich durfte meinen Arm 5 Wochen lang nicht mehr bewegen. Der war dann in einer Schlaufe drin gewesen, eigentlich noch mehr, weil ich habe eine Woche auf die OP gewartet und danach 5 Wochen, also eigentlich 6 Wochen. Ich durfte diesen nicht mehr bewegen und ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, als ich diesen Arm dann nach dieser Zeit aus der Schlaufe genommen habe und angewiesen wurde, ihn langsam wieder zu bewegen, dass ich gemerkt habe, da ist keine Kraft mehr. Ich kriege den Arm nicht hoch, ich kann nur hier so unten so ein ganz klein bisschen hin und her wackeln. Und es ist eigentlich etwas Bestürzendes für mich gewesen zu sehen, wie innerhalb von so kurzer Zeit, von so wenigen Wochen, die Kraft, die vorher da war, auf einmal nicht mehr da war, als hätte man sie nie gehabt. Und was ist das für ein treffender Vergleich für den Glauben? Ein Glaube, der untätig ist und der nicht durch Erprobung gestärkt wird, der verliert viel schneller an Kraft, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Und deshalb sagt er uns direkt am Anfang, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in Anfechtung geratet. Wenn man das auf den ersten Blick liest, dann erscheint einem das etwas skurril. Warum soll ich mich darüber freuen? Aber wenn ich verstehe, dass dadurch mein Glauben gestärkt wird, dann kann ich mich darüber freuen. Und dann kommt das standhafte Ausharren. Wir haben auch schon in der Lektion heute darüber gesprochen. Und dieses standhafte Ausharren ist ein Begriff, der von mehreren biblischen Schreibern benutzt wird und der uns einmal mehr zeigt, dass das Wesen des Glaubens ein konstantes Festhalten ist, ein Ausharren. Und oft legen uns die biblischen Schreiber dieses standhafte Ausharren mit allem Nachdruck und väterlicher Liebe ans Herz. Denn, so fährt Jakobus dann fort, dieses standhafte Ausharren, das wiederum ein Produkt des bewährten Glaubens ist, dieses standhafte Ausharren wird ein vollkommenes Werk haben. Ein vollkommenes Werk. Und wer meint, dass das Wort, was hier im Grundtext steht, mit Vollendung nur partiell etwas zu tun hat, der darf gerne den Satz komplett zu Ende lesen. Doch da heißt es nämlich, soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Und Jakobus, als er das sagt, haut er mit 4 Hammerschlägen den Nagel genau dorthin, wo er vom Heiligen Geist hingeführt wurde. Glauben ist nicht bloß eine Geisteshaltung. Glauben ist eine Kraft mit göttlichem Potenzial und mit göttlichem Ziel. Und durch Glauben können wir aufhören, menschlich gesinnt zu denken. Und wir können anfangen, göttlich gesinnt zu sein. Auch in der 3. Engelsbotschaft, ihr werdet es alle wissen, ist dieser Glaube zentraler Bestandteil. Wenn ihr es noch einmal aufschlagen wollt, Offenbarung 14, Vers 12. Denn oft ist es so, wenn wir die 3. Engelsbotschaft erwähnen, dann erwähnen wir die 3 Verse, 9 bis 11 und hören dann abrupt auf. Aber wenn wir das tun, dann machen wir einen großen Fehler, weil der Vers 12 gehört genauso zur 3. Engelsbotschaft. Er zeigt uns nämlich die andere Seite. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Und genau mit diesem Satz werden die Geretteten im Kontrast zu den vorher erwähnten Trägers des Mahlzeichen des Tieres genannt, die verloren gehen. Mit welchen Eigenschaften werden sie hier charakterisiert, diese Geretteten, diese Kinder Gottes? Mit standhaftem Ausharren, mit dem Halten der Gebote und mit Jesu-Glauben. Nicht bloß dem Glauben an Jesus, sondern mit dem Glauben, den Jesus selbst gehabt hat, als er auf dieser Erde gewandelt ist. Kommt uns das nicht etwas bekannt vor aus dem Jakobustext, den wir eben gelesen haben? Glaube, Bewährung, standhaftes Ausharren, vollkommenes Werk. Aber was heißt es denn letztendlich, Jesu Glauben zu haben, zu glauben, wie Jesus geglaubt hat? Als er ans Kreuz gegangen ist, da hat er die Frucht von dem, was er imstande war zu tun, sein Opfer, das hat er nicht gesehen. Als er ans Kreuz gegangen ist, sind die Jünger geflohen. Sie waren nicht mal imstande, in seiner größten Anfechtung im Garten Gethsemane mit ihm zu beten und sind alle eingeschlafen. Aber Jesus hat sein vollkommenes Opfer gebracht. Er hat es im Glauben gebracht und nicht im Schauen. Er hat es im Glauben gebracht, dass das, was er tun würde, Frucht bringen würde, auch wenn er das noch nicht sieht. Er hat auf die Schriften vertraut, die ihm seinen göttlichen Auftrag ganz klar skizziert haben. Und Jesus hat während seines ganzen Erdenlebens keine Kraft benutzt, die auch nicht uns uneingeschränkt zur Verfügung steht. Das sagt Ellen White im Buch Das Leben Jesus. Jesus lädt uns ein, folge mir nach. folge mir nach. Ich habe den Weg für dich gebahnt und ich gehe mit dir, du gehst nicht allein. Ich habe die Welt in meinem Menschsein überwunden. Und wenn du an mich glaubst, wie es in der Schrift geschrieben steht, dann kannst du es auch. Du kannst es auch. Aber Gott ist kein Stresser. Gott ist nicht jemand, der kommt und sagt, Mensch, was war denn das da gestern wieder für eine Blamage? Das geht ja überhaupt nicht. Morgen aber bitte perfekt und sündlos, sonst kannst du das mit dem Himmel knicken. So ist Gott nicht. Gott ist unglaublich geduldig. Er ist der Inbegriff der Geduld. Und er ist so liebevoll, dass er seinen einzigen Sohn schickt, damit wir durch den Glauben an ihm und in ihm gerettet sind. Ellen White hat mal vor einer großen Zeltversammlung in Kansas über den Glauben gepredigt. Und in der Mitte dieser Predigt hat sie sich bemüht, die Kernaussage in einem Satz zusammenzufassen. Und den möchte ich euch vorlesen. Der ist abgedruckt im Buch Glauben und Werke, Kapitel 9 auf Seite 70. Und sie sagt dort, worum geht es denn? Worum geht es denn beim Glauben? Darum zu hören und zu erkennen, dass du mit der Gerechtigkeit Christi, die du durch den Glauben annimmst, eine Gerechtigkeit, die dir durch seine Bemühungen und seine göttliche Macht bereitgestellt wurde, die Gebote Gottes halten kannst. Und deswegen frage ich dich, lieber Bruder, liebe Schwester, willst du heute auch hören und erkennen, worum es eigentlich geht beim Glauben? Auch Judas ruft uns zu in den letzten zwei Versen seines kurzen Briefes und sagt uns, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem alleinweisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Deutliche Worte, die hier gefunden werden, aber jetzt möchte ich mit euch den Petrus aufschlagen in seinem zweiten Brief. Denn auch Petrus beginnt seinen zweiten Brief damit, seinen Lesern den Weg zur christlichen Vollkommenheit zu weisen. Das ist ein Begriff, wo es vielen schaudert und kalt den Rücken runterläuft. Aber das ist ein Begriff, den die Bibel mannigfaltig verwendet und der deshalb wert ist, von uns betrachtet zu werden. Und ich möchte mit euch zuerst einmal lesen aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 und 4. Sein Satz, der so verschachtelt ist, dass er hätte auch von Paulus geschrieben sein können, aber Petrus hat ihn geschrieben. Und in diesem Satz steckt so viel drin. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Ganz am Anfang sagt er ganz deutlich, alles geschieht durch seine göttliche Kraft. Alles. Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Er hat für alles Vorsorge getroffen. Und an anderer Stelle heißt es, es sind die guten Werke, in denen wir wandeln sollen, schon vorbereitet von ihm, dass wir darin wandeln. Er hat alles bereitgestellt, damit wir das Ziel erreichen können. Und einmal hat Ellen White so schön geschrieben, dass jedes Gebot Gottes beinhaltet zugleich die Befähigung, das auch zu tun. Gott fordert nie etwas von uns, zu dem wir nicht imstande wären. Und dann heißt es, durch seine göttlichen Verheißungen, und wir haben eben schon einige davon gelesen und wir werden später noch ein paar davon lesen, durch seine göttlichen Verheißungen, die wir im Glauben ergreifen, werden wir göttlicher Natur teilhaftig. Was für eine Verheißung! Was für ein göttliches Vorrecht, was uns hier präsentiert wird. Etwas, was wir oft gar nicht fassen können und einfach drüber lesen. Aber göttliche Natur ist das Ziel, was Gott mit uns hat. Aber was bleibt dann an uns zu tun, wenn Gott schon alles gemacht hat? Was ist unsere Aufgabe zur Mitarbeit im Erlösungswerk? Petrus fährt fort in den Versen 5 bis 7. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Petrus legt uns hier denselben Fahrplan vor, den wir bei Jakobus eben schon gelesen haben. Glaube, Bewährung, standhaftes Ausharren, Vollkommenheit. Nur er macht es detaillierter. Aber es ist derselbe Plan. Auch er, Petrus, fängt beim Glauben an und er endet bei der Vollkommenheit. Denn die Liebe ist die Vollkommenheit. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. In diesen Geboten ist das gesamte Gesetz zusammengefasst. Können wir im 1. Johannes lesen. Und diese Liebe hat nichts mit der sexuellen Anziehungskraft zwischen Mann und Frau zu tun. Es wäre ein viel zu schwacher Begriff. Diese Liebe meint die selbstaufopfernde Liebe Gottes, die in Jesus für uns alle sichtbar geworden ist. Und auf diese Ebene möchte Gott uns hinaufziehen, dass wir das wunderbare Bild Jesu widerspiegeln können, dass wir Kanäle seiner Liebe auf dieser Welt sein können. Johannes beschreibt das in seinem ersten Brief. Und den dürft ihr mal gemeinsam mit mir aufschlagen. Den ersten Johannesbrief. Und dort Kapitel 3, Vers 16. Und jeder von euch kennt Johannes Kapitel 3, Vers 16 auswendig. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehen muss, sondern gerettet wird. Aber 1. Johannes 3, Vers 16 haben wir oft nicht so präsent, obwohl uns hier der Jünger Johannes die direkte Auswirkung dessen beschreibt, wenn wir Johannes 3, Vers 16 verstanden haben. Er schreibt, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, Jesus, sein Leben für uns hingegeben hat. So sind auch wir es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Ist das unser Glaube? Können wir uns damit identifizieren? Das ist eine berechtigte Frage, denn in 2. Korinther 13, Vers 5 heißt es, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zur Entwicklung, auch zur charakterlichen, christlichen Entwicklung, dass man Selbstkritik zulässt. Und Jeremia hat uns schon im Alten Testament gewarnt, dass unser Herz in Kapitel 9 ein böses und verzagtes Ding ist, ein trügerisches Ding. Aber Jesus sagt, folge mir nach, folge nicht deinen Gefühlen, folge nicht deiner menschlichen Erkenntnis, folge mir nach, der ich die Wahrheit in Person bin. Und nicht nur das, nimm dein Kreuz auf dich. Trage mein Joch, denn es ist leicht. Liebe Geschwister, sind wir bereit, im Glauben voranzuschreiten? Sind wir bereit, im Glauben Fortschritte zu machen? Sieg um Sieg zu erringen? Mit Eifer auf das gesetzte Ziel zuzusteuern? Oder wollen wir auf der Stelle treten? Liebe Geschwister, lasst euch nicht täuschen. Es gibt nur eine Eintrittskarte in den Himmel. Die göttliche Liebe Jesu persönlich in deinem Leben verwirklicht. Es gibt keine andere. Dies ist das Endziel des Glaubens, was zur Errettung der Seele führt. Der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Diese Liebe muss in uns Fuß fassen. Und wenn ihr sagt, für meinen Bruder das Leben hingeben, genau so sieht es in meinem Herzen aus, das bin ich, dann will ich nichts gesagt haben. Aber ich glaube, die wenigsten von uns könnten diesen Satz ohne Gewissensbisse sagen, mich eingeschlossen. Also was machen wir, wenn wir konfrontiert sind mit dieser Wahrheit? Was ist unsere Handlungsstrategie? Wollen wir den Maßstab Gottes senken, uns dadurch falsche Hoffnungen machen, eine Heilsgewissheit haben, die ihres Namens nicht verdient und am Ende verloren gehen? Klingt das für euch nach einem guten Plan? Uns in zeitweiliger Sicherheit wägen, die nicht vorhanden ist? Ich glaube nicht. Also was tun wir? Was machen wir? Ich schlage vor, wir fangen an, ernst zu machen mit unserem Glaubensleben. Der Fahrplan liegt uns vor, in vielerlei Hinsicht. Petrus und Jakobus haben ihn niedergeschrieben. Wenn wir über Stufe 1 nicht hinauskommen, dann liegt der Fehler nicht bei Gott. Er liegt bei uns. Gott hat alles bereitgestellt. Alles, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, haben wir eben gelesen. Wir beten um den Heiligen Geist, dass er uns erfülle, dass er uns führt und leitet. Aber wenn er dann kommt und er überführt uns von Sünde, Gericht und Gerechtigkeit, dann sind wir es oft, die sagen, ja, das hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Aber wenn wir den Heiligen Geist wirklich wollen, dann müssen wir uns auch, dann dürfen wir uns der Selbstprüfung nicht entziehen und müssen ihm Raum lassen, in uns das zu wirken, was vor Gott wohlgefällig ist. Wann wollen wir anfangen, mit Gott zu ringen, wie Jakob rang? Wann wollen wir ihm unsere vollständige Unfähigkeit eingestehen, um von ihm mit Kraft ausgerüstet zu werden? Wann? Ja, wann? Einen besonders wichtigen Text in diesem Zusammenhang möchte ich mit euch noch lesen. Und der steht in Hebräer Kapitel 3. Und doch die Verse 7 bis 19, ein etwas längerer Text. Hebräer Kapitel 3, die Verse 7 bis 19. Ist bei mir überschrieben mit Warnung vor dem Unglauben, der die verheißene Ruhe in Christus verfehlt. Dort heißt es: Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach: Immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre, und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und dann sagt er: Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Solange gesagt wird heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung. Denn einige lehnten sich auf, als sie es hörten, aber nicht alle, die durch Mose aus Ägypten ausgezogen waren. Über wen war er aber 40 Jahre lang zornig? Waren es nicht die, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben? Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen ihres Unglaubens. Und heute ist für jeden Einzelnen von uns, an jedem heute, ist der Tag, diesen Unglauben zurückzulassen und den Glauben anzunehmen. Und wir haben schon in der Sabbatschule darüber gesprochen, woraus dieser Glaube besteht. Wenn er nicht fußt in dem Wort Gottes, dann hat er keine Kraft zu erretten. In 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 11, ihr kennt diesen Vers sicher alle, 1. Korinther 10, Vers 11 heißt es: All diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Also das, was wir alles lesen über die Kinder Israels, wo hier drüber gesprochen wird, was sie erlebten, ist ein Vorbild für uns, die wir in der letzten Zeit leben. Und wir sehen, wie sie Stolpersteine des Unglaubens in ihrem Leben hatten und daran zu Fall gekommen sind. Und wir, wenn wir das betrachten, dürfen lernen, Glauben zu tätigen und nicht ungläubig zu sein. Gott hat uns sein heiliges Wort gegeben. Mit unermüdlicher Liebe warnt er uns vor den Hindernissen des Unglaubens, die auf unserem christlichen Lebensweg uns immer begegnen werden. Immer. Bis zum letzten Tag wird es solche Hindernisse des Unglaubens geben. Aber Gott gibt uns Kraft, diese Hindernisse zu überwältigen und zu überspringen. Denn er hat uns eine Fülle göttlicher Verheißungen gegeben, die unseren Glauben stärken. Eine meiner Lieblingsverheißungen steht in Philipper 1, Vers 6 und dort sagt er uns zu, dass er das Werk, was er uns begonnen hat, auch vollenden möchte bis zum Tag der Wiederkunft. Und wenn wir das verstehen, dann sehen wir wahre Heilsgewissheit darin begründet. Denn diese fußt nicht auf dem, was ich imstande wäre zu tun, denn ich kann gar nichts machen, sondern auf dem, was Gott in mir tun möchte, was ich ihm durch den Glauben an ihn möglich mache, ihm die Möglichkeit gebe, das in mir zu tun. Aber das ist kein neutestamentliches Phänomen, sondern schon in Hesekiel lesen wir davon in Hesekiel 36 und doch die Verse 26 und 27. Hesekiel 36, die Verse 26 und 27. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Welch großes Geschenk, was Gott uns geben möchte. Er möchte das in uns tun. Und trotzdem, obwohl Gott die Fülle dieser Verheißung gegeben hat, obwohl er das alles uns gegeben hat, damit unser Glaube gestärkt wird, gibt es etliche Christen, gibt es etliche Adventisten, die sich hinstellen und sagen, wir werden nie ohne Sünde sein. Wir werden nie die Sünde bekämpfen können. Es ist nicht, als wenn ich Gott ins Angesicht spucke, wenn ich das sage. Er hat gesagt, er wird es in uns tun. Und wenn ich sage, na, das wird nicht passieren, ist das nicht Unglaube? Das ist Unglaube. Und das ist die Gefahr, in der wir stehen. Aber es ist Gott, der das tut. Ich glaube, dass Leute das machen, fußt einfach aus einem falschen Verständnis, weil sie irgendwie das Bewusstsein bekommen haben durch ihre Erziehung oder was auch immer. Du musst das tun. Du musst perfekt sein. Du musst den Maßstab erreichen. Aber wenn wir die Bibel genau lesen, und das haben wir heute auch schon getan, dann sehen wir, es ist Gott, der das in uns tut. Er hat alle Dinge bereitgestellt. Er wird uns das Herz geben, wo seine Gebote eingraviert sind, dass wir danach handeln. Und in Hebräer Kapitel 12, Vers 2 wird uns Jesus als Anfänger und Vollender unseres persönlichen Glaubens präsentiert. Und das möchte ich mit euch nochmal in der Gesamtheit lesen. Hebräer 12 und doch die Verse 1 bis 3. Die sind für mich sehr ermutigend, gerade im Zusammenhang mit dieser Thematik. Dort wird uns gesagt, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Und dieser biblische Schreiber, der weiß genau unsere Lebenssituation. Der weiß genau, dass wir in der Gefahr stehen, müde zu werden und den Mut zu verlieren. Er weiß es ganz genau. Er sagt auch, die Sünde, die uns so leicht umstrickt, ist das nicht unsere Lebenserfahrung? Ist das nicht die Erfahrung unseres persönlichen Lebens, wie wir oft von der Sünde überkommen werden, ohne dass wir sie beabsichtigt haben? Sie umstrickt uns so leicht. Aber Gott hat einen Ausweg geschaffen. Wir müssen dem nicht schutzlos ausgeliefert sein. Und ich kann mir vorstellen, mit welchem Herzblut er hier in diese Worte geschrieben hat, achtet doch auf ihn, der solchen Widerstreit gegen sich erduldet hat. Achtet doch auf ihn, auf Jesus, den Anfänger und Vollender deines und meines persönlichen Glaubens, der nicht müde wird, der für uns eintritt bis in alle Ewigkeit. Willst du, lieber Bruder, liebe Schwester, auch völlig überzeugt sein, dass Gott das, was er verheißen hat, auch zu tun, imstande ist? Nicht bemüht sein, selbst das zu tun, was Gott gesagt hat, er wird es machen, sondern durch den Glauben Gott den Raum zu geben, dass er das in uns tun kann, was er versprochen hat. Denn wenn wir meinen, das müssten wir selbst machen, dann werden wir Schiffbruch erleiden. Und nicht nur wir, sondern wir werden auch andere mit hineinziehen. Aber wenn wir wirklich verstehen, was Gott machen möchte, dann können wir Ruhe und Frieden haben. Und ich möchte nochmal abschließen mit den Worten aus dem Judasbrief: Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Amen.